Das Thema für heute ist Freude an Gott. Sieht man ja auch da oben, dass das Thema für heute ist. In der Predigt gehe ich einfach mal davon aus, dass jeder von uns freudig sein möchte. Dass jeder von uns vielleicht nicht immer freudig ist, oder wenn du jemand bist, der freudig ist, du möchtest trotzdem immer noch mehr haben. Wer von uns möchte nicht freudiger sein? Wer von uns möchte, um in dem Kinderlied zu bleiben, nicht kribbelkrabbel fröhlich sein oder eine Freude, die wibbelwabbel wirklich da ist? Das geht jetzt die ganze Predigt über so. Ich könnte auch im Kindergottesdienst dann die Predigt halten. Aber das ist erstmal meine Grundlage, dass jeder, egal ob du fröhlich bist oder nicht, dass du mehr haben möchtest. Echte Freude. Und nicht nur, weil du ein Auto vor der Tür hast, das dir gefällt, weil der Kontostand gut aussieht, weil deine Ehe gut läuft, sondern echte Freude, die von den äußeren Umständen unberührt ist, unabhängig ist, die immer da ist, egal ob du weinst oder egal ob du durch gute Zeiten durchgehst. Daher möchte ich zu Beginn einfach mal dafür beten. Vater, ich bitte darum, dass die nächsten Minuten die Worte, die gesagt werden, viel mehr sind als menschliche Worte. Ich bitte darum, dass du die Predigt nicht einfach nur eine Predigt sein lässt, mehr sein lässt als eine Rede oder menschliche Worte. Ich bitte darum, dass du sprichst. Vater, lass mich sensibel sein, wenn du etwas sagen möchtest, was nicht hier draufsteht, was ich mir noch nicht gedacht habe, Herr, dass du mich sensibel sein lässt, sowas auf sowas zu reagieren. Öffne unsere Herzen und ich bitte darum, dass du deine Freude hast an der City Church heute Morgen, an unserem Gottesdienst. Ja, dass du sagst, wenn mein Auge die City Church sieht, ja, dann freut sich mein Herz. Und ich bitte darum, dass du zufrieden bist, dass du deine Freude heute hast. Amen. Bevor ich über das Thema Freude rede, möchte ich mal ein bisschen ausholen und das Fundament für so ein Thema mal setzen und mal dir die Frage stellen, wenn du an Gott denkst, woran denkst du denn da? Woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Denk mal drüber nach, vielleicht kannst du es gar nicht richtig in Worte fassen, was du dann gerade fühlst, aber woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Beobachte dich mal selbst, wie du fühlst, wenn du an Gott denkst. Wie ist deine Gefühlslage dabei? Hast du Angst? Ehrfurcht? Freude? Ist es dein Vater, an den du denkst? Fühlst du dich wohl? Woran denkst du, wenn du an Gott denkst? Der Grund, warum diese Frage oder deine Antwort darauf ein ganz wichtiger Punkt ist, und warum ich heute Morgen auch darüber sprechen möchte und damit anfange, ist ein Mann namens A.W. Tozer. Mach mal die Folie weiter, ich habe so keinen Weiterklicker. A.W. Tozer war ein älterer Mann, oder am Ende seines Lebens war er ein älterer Mann. Er ist Anfang der 60er Jahre gestorben. Ein Mann Gottes, eine unglaublich starke prophetische Stimme für die Generation damals. Und A.W. Tozer hat mit seiner Lehre eine ganze Generation von Christen geprägt damals. Und eine der Aussagen, für die er bekannt ist, vielleicht kennst du diese Aussage, ist die folgende, was A.W. Tozer gesagt hat. Die wichtigste Sache über eine Person, und das gilt nicht nur für Menschen in Braunschweig oder in Deutschland oder Europa, sondern für alle Menschen überhaupt, die wichtigste Sache über eine Person ist, woran diese Person denkt, wenn sie an Gott denkt. Und jeder Mensch denkt an Gott an irgendeinem Punkt im Leben. Das sagt nichts anderes, als dass wir unser Leben leben und irgendwann kommst du früher oder später an einen Punkt, wo du an Gott denkst. Manche von uns einmal, zweimal, manche öfters, manche später, manche sehr früh. Und Tozer sagt, das Wichtigste über dich ist, woran du in diesem Moment denkst, wenn du an Gott denkst. Warum ist das so? Der Grund ist, steht in Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Das möchte ich dir mal erklären. Den Grund findest du nämlich in der Bibel. In Kolosser 1, 16 steht, durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen und das, was wir nicht sehen können, ob Könige, Reiche, Herrscher oder Gewalten. Und hier ist der Punkt, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Alle Dinge sind durch ihn geschaffen worden. Das ist eine Aussage, wo man bestimmt schon einige Leute bei verliert, wo man sagt, bin ich nicht der Meinung, aber ich würde sagen, Großteil der Menschheit würde sagen, ja, das klingt logisch, das ist wahr, daran glaube ich. Aber der Vers ist noch nicht zu Ende, sondern kommt eine Brücke, da steht ein und. Da steht, alle Dinge wurden durch ihn geschaffen und, also es geht noch weiter, für ihn. Das heißt, nicht nur hat der allmächtige Gott alles geschaffen, was wir sehen, und er hat es nicht nur geschaffen, damit einfach mehr Schöpfung existiert, mehr Krams da ist, nenne ich es einfach mal, sondern er hat es noch für sich selbst geschaffen. Er hat uns als Geschöpfe geschaffen, die antworten auf ihn. Das ist der Grund, warum alle Menschen nach Übernatürlichem suchen, nach irgendjemandem, dem sie antworten können. Er ist der Initiator, er ist der Schöpfer und wir reagieren und antworten auf ihn. Das heißt, so sind wir geschaffen, mit so einem überwältigenden Reaktionsmechanismus. Er schafft uns und wir antworten auf ihn, indem wir ihn suchen. Und an dieser Stelle kommt Tozer, dieser A.W. Tozer ins Spiel. Das heißt, wenn ich dieses Verlangen in mir habe, jemandem zu antworten, dass da noch irgendjemand ist, dann ist das auch gut so und das ist auch gewollt von Gott. Aber wenn ich dann, indem ich antworte, das falsche Konzept von Gott habe, die falsche Vorstellung von Gott habe, werde ich auf ihn falsch antworten. Falsch antworten auf den falschen Gott, auf eine falsche Art, mit dem falschen Ding und mit der falschen Motivation. Und mein ganzes Leben, das ist so eine große Sache, weil dein ganzes Leben würdest du auf die falsche Art und Weise einem falschen Gott antworten, wenn du nicht das richtige Bild von Gott hast. Nur weil ich das falsche Bild von Gott im Kopf habe, dass ich dachte, er wäre so, tatsächlich ist er aber so. Und jeder von uns hat ein gewisses Bild von Gott im Kopf, eine gewisse, auch wenn du es nicht malen könntest, aber eine gewisse Vorstellung, entweder durch die Familie, in der du aufgewachsen bist, dass die Art und Weise, wie du dort Gott wahrgenommen hast, wie man dort Gott nachfolgt oder nicht nachfolgt, dass das dein Gottesbild geprägt hat. Oder durch das, was andere Leute gesagt haben, im Freundeskreis, in den Medien, auf der Arbeit. Oder das Konzept, das sich durch gute und schlechte Erfahrungen irgendwie geprägt hat, gepaart mit ein paar Ideen, die wir uns selbst gemacht haben. Vielleicht aber auch durch Kirchenerfahrungen, dass du in eine Kirche gegangen bist und da rausgegangen bist und gesagt hast, so ist Gott. Und dann gehst du am nächsten Sonntag in eine andere Kirche und sagst, okay, Gott ist nicht so, sondern Gott ist so. Oder andere Erfahrungen, vielleicht eine Weggabelung in deinem Leben, wo du auf Gott gehofft hast, wo du Gottes Hilfe gebraucht hast, wo auf Gott gewartet hast und er hat nicht so geantwortet, wie du es dir gewünscht hast, auf die Art und Weise. Und in dem Moment hast du eine Entscheidung getroffen und hast gesagt, Gott ist so und nicht so. Wie auch immer, jeder von uns, wie auch immer dieses Bild zusammenkommt, dieses Konzept, das wir von Gott haben, jeder von uns hat eine Vorstellung, wie er ist und wie er nicht ist. Wenn ich dir heute Morgen, glaube ich, jedem von uns einen Zeichenblock geben würde und mal ein Bild oder schreib Sätze auf, wie du Gott beschreiben würdest. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute wir jetzt sind, 30, 40, würden wir 30, 40 verschiedene Bilder bekommen. Und auch in christlichen Kreisen gibt es ja verschiedene Konzepte, wie Gott dargestellt wird. Es gibt Dutzende Vorstellungen davon und ich habe eigentlich immer so 4 grobe Kategorien im Kopf, wo ich sage, so stellen sich die meisten Leute Gott vor, den christlichen Gott. Kategorie 1 würde ich sagen, ich habe keine bessere Bezeichnung, Feuer, Blitz und Donnergott. Der Gott, der nur darauf wartet, dass du einen Fehler machst. Weißt du, der dich argwöhnisch beobachtet und dir nicht wirklich wohlwollend gegenübersteht, sondern warte, bis Yogi einen Fehler macht und dann kommt die große Fliegenklatsche. Ja, patsch, da hat er einen Fehler gemacht. Oder die andere Vorstellung dieser von einem undefinierbaren Gott. Ja, es gibt so Vorstellungen, aber keiner kann wirklich sagen, wie er wirklich ist. Gottes gute Schwingung, ne? Ein Gefühl ist er, den kann man nicht so richtig greifen. Ist nicht, und wenn diese Leute in die Bibel gucken, dann sind sie sehr stark überrascht, dass Gott recht konkret ist. Dass er nicht irgendwo eine abstrakte Idee ist, eine Materie, die man nicht greifen kann, sondern dass er recht konkret ist und aktiv in deinem Leben mit dabei sein will. Der dritte Konzept, würde ich sagen, das ist so das, wo ich von meiner Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, am nächsten komme, ist, glaube ich, ich nenne es immer den Kathedralengott. Gott lebt im Kölner Dom. Weißt du, in so einem alten Gebäude, ehrfürchtig, riecht nach Weihrauch überall. Er lebt nur in Häusern mit bunten Fenstern und Orgeln. Ne, Orgel ist seine Lieblingsmusik, alles andere mag Gott nicht. Alte Holzbänke, in seinem Haus darf nicht gelaufen werden. Gottes Lieblingswort ist Shh. Weißt du, er spricht nur Deutsch nach der Lutherbibel von 1545. Das ist seine Sprache. Und wenn wir dann wieder nach dem Gottesdienst draußen im Alltag sind, ist er in der Kathedrale, spielt Orgel und so weiter. Das mal so überspitzt gesagt. Viele Leute haben diese Vorstellung von Gott. Und der letzte Konzept war Kumpelgott. Genau, fast schon das Gegenteil von dem Kathedralengott. Der Kumpelgott, mein Freund auf einem Level, mein Kumpel, der versteht mich, ich verstehe ihn, ich lasse ihn sein Ding machen, er lässt mich mein Ding machen. Die Dinge, die er mir sagt, sind unverbindliche Vorschläge, sind keine Gebote. Er hat nicht die 10 Gebote gegeben, sondern die 10 Vorschläge. Das sind so 4 grobe Kategorien, wo man sagt, das ist da draußen. Das prägt so das Konzept von vielen Leuten, wie sie sich Gott vorstellen. Und ich kann mich auch manchmal einem dieser Konzepte nähern. Ich erwische mich genauso dabei. Und dabei gibt es noch viele andere Dinge. Aber wie ist Gott wirklich? Und Tozer sagt, dass das Wichtigste in deinem Leben ist, dieses Bild, das richtige Bild von Gott zu haben. Weil wenn du denkst, dass Gott ein Kathedralengott ist, wie ich ihn eben beschrieben habe, antwortest du komplett anders auf ihn, mit deinem Leben, mit anderen Dingen, mit einer ganz anderen Motivation, als wenn du so einen Kumpelgott denkst. Wie ist Gott wirklich? Ich halte das für das Wichtigste überhaupt. Weil stell mal vor, du kommst am Ende deines Lebens an und du stehst vor Gott und Gott ist ganz anders, als du dir es vorgestellt hast. Das wird er wahrscheinlich auch sein, viel von der Größe her, von der Macht her, also immer noch mal 10, hoch 10, alles, was ich mir vorgestellt habe. Aber stell dir mal vor, du hast dein ganzes Leben lang an den Atheistengott geglaubt. Der Gott, der nicht existiert. Und dann ist da ein Gott auf einmal. Und es macht mich oft unruhig und es treibt mich um, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass ich am Ende meines Lebens vor Gott stehen werde und sagen werde, was, du liebst mich so sehr? Warum habe ich nicht mit mehr Liebe geantwortet? Was, du denkst so gut über mich, du hast so gute Gedanken über mich. Warum war ich nicht viel fröhlicher? Was, du hast diese Sachen? Du hast das ernst gemeint mit tu es nicht? Warum habe ich das so oft getan? Was, du bist auf meiner Seite? Du bist für mich? Warum bin ich nicht viel sorgloser durchs Leben gegangen? Viel mutiger? Warum habe ich nicht mehr Sachen gewagt, wenn ich doch richtig verstanden hätte, dass du für mich bist und auf meiner Seite bist? Und ich vermute stark, und dass ich eines Tages vor Gott stehen werde und sagen werde, ich hätte viel mehr gewagt, ich wäre viel fröhlicher durchs Leben gegangen, viel sorgloser, viel mutiger. Wenn ich doch nur gewusst hätte, wie du bist, wie du wirklich bist, wenn ich es nur verstanden hätte. Und daher, dein Bild, das du von Gott hast, bestimmt die Qualität deines geistlichen Lebens und sie bestimmt deine Ausrichtung des geistlichen Lebens. Und daher habe ich das Thema Freude an Gott überhaupt damit angefangen. Habe noch gar nicht über Freude geredet. Aber passt überhaupt, wenn du an Gott denkst, denkst du überhaupt an das Wort Freude? Passt das zu dir? Oder ist das so, nee, passt überhaupt nicht. Da passen andere Begriffe dazu. Aber Freude, das mag ich an Joels Predigen, das ziehe ich da immer wieder raus, weil das Gottesbild, was er da immer malt, ist genau das. Gottes Freude in seiner Essenz, es ist sein Wesen. Und daher habe ich das Thema auch angefangen, über Freude zu reden, so angefangen, wie ich es angefangen habe. Ich glaube daran, dass ich noch mehr Freude im Leben hätte, wenn ich ein größeres und ein besseres Bild von Gott hätte. Ich habe mal ein Zitat mitgebracht von einem Autor, der heißt Randy Alcorn. Der hat ein Buch geschrieben, Happiness, christliches Buch. Und er sagt, ich denke, es ist angemessen zu sagen, dass viele Christen nicht glauben, dass Gott glücklich ist. Wenn wir es glauben würden, wären wir nicht glücklicher. Oder trifft es auf den Punkt. Dieses, wenn ich wirklich verstehen würde, wie dieser Gott ist, wäre ich doch ganz anders. Daher ist dieser Punkt eher gar nicht so, wie schaffst du es, glücklicher zu sein, freudiger zu sein, sondern eher, wie schaffst du es zu verstehen, dass Gott Freude ist. Das ist eigentlich auch die Ausrichtung von heute. Am Ende werde ich dir 3-4 Werkzeuge bestimmt an die Hand geben, wo du es praktisch machen kannst. Aber das Größte ist, was du mitnehmen kannst, ist, kämpf darum, dass du ein möglichst großes und möglichst genaues Bild von Gott bekommst. Es ist ja nicht so, dass wir Christen nicht wollen, dass wir einen glücklichen Gott haben. Oder? Keiner von uns würde sagen, oh, nee, das darf man nicht sagen. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht wollen, sondern es ist vielmehr so, wenn es euch geht wie mir, dann ist es so, wir können es einfach nur schwer verstehen, dass Gott immer und essentiell und komplett glücklich ist. Immer. Wir glauben sicherlich, dass er manchmal glücklich ist und sich manchmal freut, weil das macht Sinn, das versteht, das kommt in meinen Kopf rein, weil ich bin auch manchmal glücklich und manchmal fröhlich. Da muss Gott natürlich genauso sein. Aber ist Gott, zwei Fragen, die du über nachdenken solltest. Aber ist Gott immer komplett glücklich und fröhlich im Kern seines Wesens? Und wenn ja, wie passt das mit dem Alten Testament zusammen, wo Gott oftmals richtig zornig, wo auch das Ende vom Neuen Testament, wo Gott richtig zornig rüberkommt? Das sind zwei berechtigte Fragen, wo du mal drüber nachdenken solltest. Nicht nur du, auch ich. Und ich stelle einfach mal die These auf, die Art und Weise, wie du diese Fragen beantwortest, auf welche Antworten du kommst, bestimmt, wie du dein Leben als Christ lebst, die Qualität und die Ausrichtung. Daher möchte ich mal 4 biblische Weisheiten oder Wahrheiten, ich weiß nicht, ob sie weise sind, aber Wahrheiten zum Thema Freude mitbringen. Die erste Wahrheit ist, Freude ist Gottes Wesen. Es ist ein Wesenszug von ihm. Es ist ihm nicht unnatürlich. Er muss sich nicht anstrengen dafür. Denk mal drüber nach. Jetzt in diesem Moment, im Himmel, ist da Freude. Und ja, alle nicken höflich. Ihr könnt ruhig. Ne? So, ja oder nein. Ist in dem Himmel Freude jetzt? Ja, ne? Warum? Weil die Straßen aus Gold sind? Deswegen. Ja, die Freude ist für 5 Minuten und dann ist es langweilig. Weil da viele Wohnungen sind. Warum ist da Freude? Weil Gott da ist. Das ist der Grund. Wir sind in der Nähe Gottes. Und Freude ist so ein starker Wesenszug von Gott, dass schon seine Gegenwart eine unglaubliche Freude dir geben wird. Im Himmel ist immer Freude, weil wir dort in Gottes Gegenwart sind. In abgemilderter Form kennen wir Menschen das auch untereinander. Jeder von uns hat schon mal diese Menschen getroffen, wo du einfach fröhlicher bist, wenn du in ihrer Gegenwart bist. Oder? Es gibt so Leute, die sind einfach happy von Grund auf. Ich wache morgens auf und gucke Aaron ins Gesicht. Kann man da nicht fröhlich sein? Es gibt so Menschen, die das ausstrahlen und ich bin das auf dich übertragen. Und genauso in viel größerem Maßstab wird es im Himmel sein. Du kommst in die Nähe Gottes und du wirst automatisch fröhlicher. Du bekommst Freude. Aber was ist echte? Das haben wir am Montag in der Live-Group mal drüber gesprochen. Was ist denn echte Freude, die von Gott kommt? Was ist so göttliche Freude? Woran erkennt man die? Was ist der Unterschied zu dem, was mir ein KitKat Crunchy oder Joel KitKat Crunchy geben würde? Was ist der Unterschied zwischen der Freude und der Freude, die von Gott kommt? Der erste Punkt ist, Freude an Gott ist mehr als ein Gefühl. Freude an Gott ist kein, um es mal in einem Bild zu sagen, kein Dauergrinsen auf dem Gesicht. Es ist mehr als eine Emotion. Es ist mehr als ein Gefühl. Du kannst fröhlich sein und Freude an Gott haben. Du kannst traurig sein und weinen und trotzdem fröhlich sein in Gott. Es ist mehr als ein Gefühl. Ich war letzte Woche auf der Beerdigung von meinem Großvater. Keine schöne Angelegenheit. Und so traurig die Situation auch war und so schmerzhaft der Abschied auch war, dennoch glaube ich, dass ich in dem Moment Gottes Freude hatte. Ich stand tatsächlich auch am Grab und der Priester redete und ich guckte zu meinen Verwandten und mir kam dieser Gedanke, ich glaube, ich bin der Einzige, der gerade Gottes Freude hat. Ich bin die freudigste Person hier. Obwohl ich stand nicht mit einem Dauergrinsen da. Das war eine traurige Situation, aber in der Situation musste ich dann denken, ich bin Gott so dankbar, dass ich weiß, wo ich hingehe, was mit mir passiert, wie Jesus mich empfangen wird. Freude, die Gott schenkt, ist mehr als ein Gefühl, es ist mehr als ein Grinsen auf dem Gesicht. Freude von Gott hast du zwar auch hier, hast du aber hier. Das ist das erste Merkmal von Gottes Freude. Zweite Merkmal ist, es ist nicht nur mehr als ein Gefühl, Freude an Gott ist etwas Konstantes. Freude, die Gott schenkt, ist in ihrem Kern konstant. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Freude, die von Gott kommt, nicht abhängig ist von der Welt, von den Dingen dieser Welt, die oftmals sehr schwankend sind. Dein Kontostand, ob das Auto funktioniert, die Ehe, die Kinder, all sowas, der Beruf, so weiter. Das geht hoch und runter. Wenn du da deine Freude dran heftest, dann geht deine Freude auch rauf und runter, genau mit den Dingen. Nicht so bei Gott, denn die Freude, die von ihm kommt, hängt an ihm und er ist konstant. Er ist immer da. Die Offenbarung sagt, in der Offenbarung singen die Engel zu ihm, er, der da war, der da ist und der da kommt. Er ist immer da. Er ist konstant, er ändert sich nicht. Und der dritte Punkt ist, Gottes Freude ist mehr als ein Gefühl, es ist etwas Konstantes und es ist übernatürlich. Die Freude an Gott ist übernatürlich. Du kannst sie nicht erklären, wo sie herkommt, weil sie einfach nicht an den Dingen hängt, die wir sehen, die wir greifen können. In den schwersten Zeiten meines Lebens habe ich innerlich einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude gehabt, weil es mehr ist als Dauergrinsen. Und ich kann es nicht erklären, warum. Das ist der Grund, warum im Jakobusbrief zum Beispiel steht am Anfang, erachtet es aller Freude, wenn ihr in mannigfaltige oder in viele, viele Versuchungen fallt, wenn Anfechtungen kommen. Erachtet es als Freude. Man sagt, das ist konträr zu dem, was du draußen hörst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Welt uns beibringen möchte. Ich bin der Meinung, dass unsere Freude an Gott und die Freude von Gott das große Merkmal der City Church sein sollten. Es sollte das große Merkmal von deinem Leben sein und es sollte das große Merkmal der City Church sein. Erinnerst du dich daran, als du das erste Mal die gute Nachricht verstanden hast, die frohe Botschaft? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal das gehört habe. Nicht nur gehört, sondern verstanden habe. Ich kann mich daran erinnern, wie ich mich bekehrt habe. Ich kann mich genau daran erinnern, wo es war und wie sich Freude in meinem Leben sukzessive ausbreitete. Das ist eine ganz logische und natürliche Reaktion, wenn du in die Nähe von Gott kommst. Denk mal drüber nach. Der Gott des Universums, derjenige, der die Planeten geschaffen hat, der die Sterne geschaffen hat, das ganze Weltall geschaffen hat, und aber auch nicht nur im Großen, sondern auch jedes Molekül, jeder Käfer, der da draußen rumkrabbelt, jedes Haar auf deinem Kopf. Dieser Gott, der mächtig und heilig ist, vor dem sich jedes Knie beugen wird eines Tages, der liebt dich mit einer bedingungslosen, radikalen, großen Liebe. Und ist am Kreuz einen erbärmlichen Tod gestorben, damit du die Ewigkeit mit ihm verbringen kannst. Und was ist unsere Reaktion darauf? Oftmals gehen in den Gottesdienst, singen ein paar Lieder und versuchen den Rest der Woche nicht zu fluchen. Oder? Bin ich der Einzige, der sagt, das passt irgendwie nicht zusammen? Da muss mehr sein. Da muss mehr Antwort kommen von uns. Zumindest von meinem Leben. Ich kann ja nicht für euch reden. Ich muss auf sowas anders reagieren als einfach dumm. Ich habe ein Video mal mitgebracht. Wir haben uns in der Live-Group schon mal gesehen. Ich habe das das erste Mal, das ist ein alter Schinken, 20 Jahre alt. Ich habe es das erste Mal vor 10 Jahren gesehen und ich kann mich genau an die Szene erinnern. Wie so eine Freude aussehen kann, wenn Menschen das erste Mal verstehen, was Gott für sie getan hat und sie in Freude ausbrechen. Das ist ein 2-minütiger Clip aus einem längeren Video. Das Video ist vor 20 Jahren gedreht worden. Das ist ein Video von New Tribes Mission. Es ist eine Missionsgesellschaft, die in den entlegensten Stämmen dieser Welt missionieren möchte. Die Szene ist aufgenommen aus einem Film. Das ist die Geschichte von Mark Zook und seiner Familie. Das ist ein Missionar aus den USA, der hat von Gott auf einmal den Ruf bekommen, geh nach Papua-Neuguinea zu diesem einen Stamm und predige ihnen das Evangelium. Und die Geschichte geht darüber, wie alle Missionsgesellschaften sagen, zu alt, du hast Kinder, denk an deine Kinder, mach das nicht. Und er geht trotzdem und er lernt dort mit seiner Familie die Sprache dieser Muk, heißt der Stamm, und ihnen das Evangelium zu erklären. Und die Szene hat eine Vorgeschichte, der hat über Wochen hinweg die ganzen Stamm versammelt und hat ihnen das Evangelium erklärt. Angefangen von Adam und Eva über Abraham, über das Volk Israel, wie das Lamm auch geschlachtet wurde. All solche Beispiele hat er genommen über Jesus, der am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist. Und dann fing er wieder an, alles von vorne zu erklären. Und das Video, am letzten Abend war ein Kamerateam dabei und hat die Szene gefilmt, wo dann erklärt wurde. Und in den Tagen vorher haben sich schon Leute bekehrt, hier und da in den Stämmen. Und die Szene zeigt die Situation, wo einer der Ältesten aus dem Stamm aufsteht und sagt, er hat sich bekehrt. Und was ihr seht eine ältere Frau reintanzen, das ist die Stammesoma, Mama, wie auch immer. Und sie freut sich so, weil sie sich auch bekehrt hat. Sie freut sich, dass er bekehrt hat. Und dann bildet sich eine Menschentraube um ihn und sie stellen ihm eine Frage. Was passiert? Sind meine Sünden wirklich vergeben? Was passiert, wenn ich in den Himmel komme, wenn ich sterbe, komme ich dann in den Himmel zu Jesus? Und er sagt, ja, das stimmt. Und achte mal auf die Reaktion darauf. Wenn es dir geht wie mir, dann wirst du in 10 Jahren dich noch dran erinnern. So eine Freude. Ich habe euch beobachtet, als das passiert ist. Keiner hat hier gesessen. Ihr habt alle Freude gehabt. Und so ist das, wenn du auch nur spürst, wie Leute auf Gott reagieren, was das für eine Freude mit sich bringt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, weil der Ton nicht so ganz gut war. Der Sprecher hat gesagt, das hat 2,5 Stunden gedauert. Die haben 2,5 Stunden gefeiert und dann gibt es den Punkt, das Video geht weiter, wo sie ins genau das Gegenteil kippen, wo sie verstehen, was ist denn da mit unseren Verwandten passiert, die das noch nicht verstanden haben und weinen. Und dann fangen sie wieder an zu tanzen. Es gibt I-Tau, heißt das Video, I-Tau Teil 2, wo sie nach 3-4 Jahren nochmal besucht werden, wie sich der Stamm entwickelt hat. Und es gibt die ausdrückliche, den Wunsch des Stammes, dass das Video gezeigt wird, damit andere Leute auch diese Freude mit erfahren. Wie predigt man noch sowas weiter? Fertig. Ich hätte eigentlich nur das Video zeigen müssen. Freude an Gott. Wenn du das nicht verstanden hast, dann kann jetzt auch nichts mehr, bringt es jetzt auch nichts mehr weiterzureden. Cool. Die zweite Wahrheit für heute. Erste Wahrheit ist, Freude ist Gottes Wesen. Und die zweite Freiheit ist, Gott freut sich wirklich an dir. In Zephania 3,17 steht folgender Vers. Lass das mal sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelrufen über dich. Wenn du so aufgewachsen bist wie ich und dieses Konzept von Gott hast als Kathedralengott, dann ist das neu für dich. Das musst du erst mal sinken lassen. Das ist die biblische Wahrheit. Glaubst du das? Kann man so etwas glauben und nicht Freude haben? Was musst du noch lesen? Was muss ich noch lesen, um Freude an Gott zu haben? Klingt unglaublich, oder? Aber wie kann es sein, dass ein Gott, der so heilig ist, sich über jemanden wie mich freut? Wie passt das zusammen, wenn er doch genau das sieht, was ich alles getan habe? Ist am besten erklärt durch, machen wir die nächste Folie, durch ein Zitat von Donald Morris Spence. Habe ich auch erst in der Vorbereitung kennengelernt. Schon seit 100 Jahren tot. Ein Prediger, der vor 100 Jahren gesagt hat, Gott ist so voller Freude, dass er sogar an uns Freude hat. Das muss man erstmal verstehen, was dahinter steckt. Das heißt, dass dieser große heilige Gott in seinem Wesen, in seinem Kern so voller Freude ist, in seinem Innersten, dass er sogar Freude an unsündigen Menschen hat. Das ist der Grund, warum Gottes Liebe zu dir immer maximal ist. Immer. Weil der Grund für Gottes Freude ist nicht deine Leistung. Der Grund für deine Freude, für seine Freude an dir ist nicht, dass du dein Leben hingekriegt hast. Dass du pünktlich in den Gottesdienst gekommen bist. Dass du besonders laut gesungen hast. Das ist nicht der Grund von seiner Freude. Das ist schön, aber du kannst nichts tun, damit seine Freude noch größer wird an dir. Du kannst aber auch nichts tun, damit seine Freude an dir weniger wird. Das ist der Grund, warum sich Gott in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn mit dem Vater vergleicht, der an der Tür steht und obwohl der Sohn alles in Sand gesetzt hat, ihm entgegengerannt kommt voller Freude und ihn küsst. Wo man fragt, warum macht er das, wo der Sohn sich doch so schlimm verhalten hat? Genau das, weil Liebe und Freude im Wesen Gottes sind. Das ist der Kern. Du willst echte Freude haben? Dann findest du sie nur in der Nähe Gottes. Du findest sie nicht in dem neuen Auto. Du findest sie nicht in den neuen Klamotten. Du findest sie nicht in dem Haus. Du findest sie nicht in einer Ehe, einer Beziehung. Auch nicht in den Kindern. Die findest du nur in der Nähe von Gott. Du willst freudiger sein, dann näher dich Gott. Versuch näher bei ihm zu sein. Dann rück näher an Gott heran. Weißt du, was dann passieren wird? Da gibt's auch einen Mechanismus. Gott hat uns geschaffen, dass wir für ihn, damit wir auch antworten. Gott verspricht auch was, was er tun wird, wenn wir versuchen, uns ihm zu nähern. Einer meiner Lieblingsverse in der Bibel. Jakobus 4,8. Ein gewaltiges Versprechen. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nähern. Nahen. Ältere Übersetzung. Das heißt, auch wenn du nur einen kleinen Schritt in Richtung Gott tust, er kommt dir näher. Mach einen großen Schritt, er kommt dir auch näher. Und je mehr Schritte du in seine Richtung machst, desto näher kommst du zu ihm und desto mehr Freude wirst du haben. Die dritte Wahrheit ist, über Freude. Freude ist Gottes Wesen, Gott freut sich an dir. Und der dritte Punkt ist, die Freude an Gott ist deine Stärke. Es ist nicht nur so, die Bibel sagt nicht nur so, dass du dann freudig durch gut gelaunt durchs Leben läufst, sondern es gibt ein geistliches, übernatürliches Gesetz, wo dadurch, dass du Freude am Gott hast, Kraft zum Leben bekommst. In Nehemia 8, Vers 10 steht der folgende Vers. Kennt man aus Liedern, die man so singt. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Freude an Gott gibt dir Kraft. Du willst stark sein? In der Ehe, im Beruf, bei der Kindererziehung, im Alltag, dann brauchst du keine Liegestütze machen oder ins Fitnessstudio gehen. Die eigentliche Kraft, die kommt aus deiner Freude an Gott. Du willst stark sein, dann mach das eine hohe Priorität in deinem Leben, dass du um deine Freude an Gott kämpfst. Steckt ein geistliches Geheimnis dahinter, eine übernatürliche Regel, Gesetz, dass zwischen, du hast Freude an Gott, dann bekommst du auch Kraft dadurch. Das ist der Grund, warum die Freude an Gott so umkämpft ist. Schon mal aufgefallen? Es ist nicht einfach, vielleicht einfach sie zu kriegen, aber es ist nicht einfach sie zu halten. Die Freude an Gott ist eine Zielscheibe von Satan. Deine Freude an Gott. Satan hasst deine Freude an Gott. Denn echte Freude an Gott ist mehr als eine bloße Emotion, Dauerlächeln auf dem Gesicht. Echte Freude an Gott kommt von Gott und sie lässt Gott groß aussehen, weil sie mehr ist als eine Emotion. Egal, ob du in guten oder schweren Zeiten bist, die Freude an Gott lässt Gott groß aussehen. Und deswegen ist es die Zielscheibe von Satan, weil er damit dir die Kraft nehmen kann. Er kann dir nicht die Errettung nehmen, er kann dir die Kraft nehmen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Erste, was flöten geht, wenn du dir Sorgen machst, oder wenn irgendwas passiert, ist deine Freude? Du kannst dir nicht Sorgen machen und freudig sein. Zumindest ich kann es nicht. Sobald ich anfange, mir Sorgen zu machen, ist die Freude weg. Daher die vierte geistliche Wahrheit. Du sollst dich an Gott freuen. Es ist Gott wichtig. Du bist dazu aufgerufen. Steht sogar in Philipper 4, Vers 4. Mauritius muss heute echt viel klicken da hinten. Philipper 4, Vers 4. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Bist du bekannt dafür? Bist du bekannt dafür, dass du die Person bist, die sich an Gott freut? Bist du ein Freuer? Ein Sich-Freuer? Bist du dafür bekannt? Wenn du Leute fragst, was fällt dir ein, wenn du an mich denkst? Kommt dann an einer der ersten Stellen ist jemand, der sich freut. Freut euch immer. Was mich daran stört, ist dieses immer. Das ist unangenehm, ne? Freut euch manchmal, freut euch Feierabend, ne? Das ist super, freut euch in der Gemeinde, ne? Aber freut euch immer. Das ist ein Gebot. Ich habe diese Textstelle früher nicht wirklich ernst genommen, weil sie sich zu glücklich happy anhört für ein Gebot. Weißt du, Gebote, richtige Gebote sind, du sollst nicht töten. Okay, ich werde heute keinen töten. Es hört sich zu fröhlich an, um als Gebot wahrgenommen zu werden. Aber kennst du ein Gebot, das wiederholt wird? Da steht, du sollst nicht töten. Okay. Aber nochmals sage ich euch, du sollst nicht töten. Schon mal sowas gehört? Da steht, freut euch. Und nochmals sage ich euch, freut euch. Aber wie kriege ich das hin, dieses immer? Na, ich kriege das vor 5 Minuten hin, dann passiert irgendetwas und dann ist meine Freude weg. Das ist nicht nur das einzige Gebot, was wiederholt wird, sondern das Schöne an diesen Textstelle ist, wenn du die Verse danach liest, gibt es ein paar Hinweise darauf, wie du es im praktischen Alltag umsetzen kannst. Und dann gibt es mal 4 oder 5, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 4 Werkzeuge, die ich dir an die Hand geben müsste. Und wir lesen einfach mal den Text weiter und mal gucken, was daneben bei rauskommt. Vers 5 steht, seid freundlich im Umgang, also Vers 4 war, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und wie soll man das machen? Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn bevorsteht. Das ist die ganze Idee hinter diesem Vers, wo Gott sagt, könnt ihr bitte so begeistert sein von mir und so freudig sein, dass deine Sünden vergeben sind, dass du in den Himmel kommen wirst und dann glücklicher sein wirst, als du es jemals im Leben warst. Dass du so glücklich und begeistert von diesem Gedanken bist, dass diese Ewigkeit, wo du nie wieder Schmerzen haben wirst, wo du nie wieder Sorgen haben wirst, wo du in meiner Gegenwart sein wirst, jede Sekunde beginnen kann. Könntest du so begeistert darüber sein, dass jeder, der euch eures Weges kommt, dass ihr freundlich seid, dass ihr das sprüht. Seid freundlich. Der zweite Punkt ist, macht euch um nichts Sorgen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Vers 6 steht, macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voller Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Nichts Sorgen machen? Auch wieder was mich stört. Ne? Nichts? Nie? Ist das realistisch? Ist das realistisch, dass du ab heute, machen wir nur den Rest des Jahres zwei, nicht das ganze Jahr, vielleicht nur die eine Woche. Ist das realistisch, dass ich durch die Woche gehen kann, ohne mir auch nur einmal Sorgen zu machen? Nicht für mich. Ich kriege das nicht hin. Aber ich zitiere mal Philipper 4, Vers 11. Darum kommt Philipper 4, Vers 11 nach Philipper 4, Vers 4. Da steht folgender Text, und das ist eine Textstelle, die jeder kennt. Paulus spricht und sagt, was er gelernt hat in schlechten Zeiten und in guten Zeiten, in allen Lebenslagen hat er geschafft, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Du schaffst das die kommende Woche nicht, wenn du es alleine versuchst. Aber der, der in dir ist, der hilft dir, sich keine Sorgen zu machen. Der kann dir helfen. Wenn ich das alleine versuche, frag mich mal heute Nachmittag, ob ich es bis dahin wenigstens geschafft habe. Vielleicht, aber auf keinen Fall bis Ende der Woche. Du brauchst Gott, wir brauchen Gott dafür. Nächste Folie. Der dritte Punkt, erste Punkt ist, sei freundlich, hör auf, dir Sorgen zu machen und richte deine Gedanken aus. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Beschäftige dich mit den guten, löblichen Dingen, was auch immer das heißt. Umgib dich mal mit positiven Christen. Es gibt auch negative Christen. Da bist du 5 Minuten mit denen und weißt genau, was alles schlecht läuft. Umgib dich auch mal mit positiven, hoffnungsvollen Christen. Fülle deinen Kopf mit Dingen, die dich an Gott erinnern. Die Musik, die du hörst. Schalt mal den Fernseher aus, die ganzen schlechten Nachrichten. Nicht in deiner eigenen Welt leben, sondern musst du immer die schlechten Nachrichten konsumieren. Lies mal ermutigende Bücher. Umgib dich mit anderen Christen. Es gibt diesen Bibelvers, Caro hat das immer in die Runde geschickt. Lass das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Schon mal drüber nachgedacht, Bibelverse auswendig zu lernen? Muss nicht ganze Bücher auswendig lernen, aber mal einzelne. Im Psalm 119, Vers 11 steht nämlich Folgendes. In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Mal ein Tipp. Vers 9. Vierter Punkt, halt dich dran. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt habe und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also wenn du heute etwas mitnehmen möchtest aus der Predigt, ich fasse mal kurz zusammen. Das Bild, das du von Gott hast, ist unglaublich wichtig. Du solltest darauf achten, dass du ein möglichst großes, weites und möglichst treffendes Bild von Gott bekommst. Freude ist Gottes Wesensart. Es ist nicht unnatürlich für ihn. Und er gibt uns gern diese Freude. Und tatsächlich ruft er uns dazu auf, Freude zu haben. Und du bekommst diese Freude, indem du näher zu ihm kommst. Die kriegst du nur in der Nähe von Gott. Und Tipps für die kommende Woche sind, dass du darauf achtest, freundlich mit Menschen umzugehen. Dann bleibt die Freude in dir. Dass du alle Sorgen im Gebet hast. Wir haben oftmals Freude, die wird aber in den Sorgen untergegangen. Schieb sie alle weg zu Gott. Und richte deine Gedanken auf die richtigen Dinge aus und halt dich dran. Mach es. Vater, ich bitte darum, dass diese biblischen Wahrheiten, diese Verse, die wir gelesen haben, dass das nicht einfach an uns vorbeigeht und wir einfach in die Woche stürmen. Vater, lass uns das nachgehen. Lass diese Verse, erinnere mich daran, Herr, ja, in der kommenden Woche. Lass uns freudiger sein. Nicht, weil wir ein Eis gegessen haben, weil wir uns am Essen freuen, weil wir uns an netten Leuten freuen, das auch, Herr. Aber lass den Grund der Freude sein, dass wir dich haben, dass unser Name im Himmel geschrieben ist. Lass das den Grund unserer Freude sein. Hilf uns, immer mehr zu verstehen, was es heißt, näher zu dir zu kommen und deine Freude zu empfangen. Hilf uns, Herr. Amen.